Einen schönen guten Abend. Ich freue mich sehr, dass Sie dabei sind. Herzlich willkommen zu unserer Sendung. Ja, nur kurz nachdem der amerikanische Präsident eine Waffenruhe zwischen Israel und Iran verkündet hatte, flogen erneut die Raketen. Trump hat heute darauf reagiert, und zwar mit Wut und mit noch mehr Frust. Schauen Sie mal.
Kaum hatten wir das Abkommen geschlossen, kam Israel und warf eine Ladung Bomben ab, wie ich sie noch nie gesehen habe. Die größte Ladung, die wir je gesehen haben. Ich bin nicht zufrieden mit Israel. Wenn ich sage, ihr habt 12 Stunden Zeit, dann geht man nicht gleich in der ersten Stunde hin und lässt alles fallen, was man hat. Ich bin auch nicht zufrieden mit dem Iran. Aber ich bin wirklich unzufrieden, wenn Israel heute Morgen rausgeht, wegen einer Rakete, die nicht eingeschlagen ist und die vielleicht aus Versehen abgefeuert wurde. I'm not happy about that. Im Grunde haben wir es mit zwei Ländern zu tun, die schon so lange und so heftig kämpfen, dass sie nicht mehr wissen, was zum Teufel sie tun.
Da ist Papa wirklich unzufrieden. Und trotzdem sagt Roderich Kiesewetter, selbst Oberst AD, Mitglied im Parlamentarischen Kontrollgremium, einer der bekanntesten Verteidigungspolitiker des Landes aus der CDU, Israel habe dem Nahen Osten mit dem Angriff auf Iran einen, ich zitiere, Sicherheitsdienst erwiesen und weiter: Danke, USA. Was ist eigentlich, wollen wir ihn fragen, was ist eigentlich der große Plan, das Ziel dieses neuen Krieges in der Region? Herzlich willkommen, freue mich sehr. Sieht diese Frau offenbar ganz anders, eine der intimsten Kennerinnen der Region, die sagt, Netanyahu arbeitet seit mittlerweile 30 Jahren daran, dieses Atomprogramm als existenzielle Bedrohung darzustellen. Doch eigentlich, glaubt sie, ist Israel mittlerweile die Macht, die die eigene Hegemonie ausweiten will mit unglaublicher militärischer Härte, um dann hinterher immer so zu tun, als sei man bedroht. Wie meint sie das und vor allem, wo endet das? Fragen an Christine Hellberg. Herzlich willkommen, freue mich sehr.
Vielen Dank.
Ja, und was ist das eigentlich für ein Atomprogramm, das das Regime in Teheran seit Jahrzehnten offenbar vorantreibt? Wollen wir diesen Mann fragen, Doktorand an der Universität in Oslo, dessen Forschungsschwerpunkt genau das ist, Militärtechnologie und Strategie. Und es klingt ein bisschen verblüffend und überraschend, wenn er sagt, eine Atombombe zu bauen ist gar nicht so kompliziert, wie wir alle häufig glauben. Und er sagt, jemand hat das mal mit einer Bronzemedaille bei Olympia verglichen, nicht zu unterschätzen, aber bei weitem nicht die Herausforderung, die der Gewinn einer Goldmedaille bedeutet. Was bedeutet das für uns und wie nachhaltig zerstört ist dieses Programm jetzt? Das fragen wir Fabian Hoffmann. Herzlich willkommen. Ich freue mich sehr. Gleich zu Beginn aber sind wir verbunden und da tauchen Sie schon auf dem Bildschirm beide auf mit Katrin Eigendorf in Tel Aviv und Elmar Thewissen in Washington. Schönen guten Abend euch beiden.
Hallo in die Runde. Hallo lieber Markus.
Guten Abend.
Elmar, weil wir es gerade gesehen haben, vielleicht die erste Frage an dich, der Wutausbruch von Trump vor laufenden Kameras. Wie kommt das an in Amerika? Ich fand es irgendwie in seiner Klarheit sehr erfrischend.
Ja, das stimmt. Man merkt ihm an, wie frustriert er ist. Das hat sicherlich aber auch damit zu tun, wie vielleicht, ich sag's wirklich mal überspitzt, schwach und dilettantisch offenbar agiert wird seit dem sehr erfolgreichen Militärschlag. Das muss man einmal festhalten. Das war ein präziser, sehr erfolgreicher, begrenzter Militärschlag, aber nicht flankiert von einem größeren Plan, nicht flankiert, flankiert von einer großen Strategie. Und er ist, glaube ich, der allererste Präsident überhaupt, der dieses Wort, what the F-Wort, in den Mund genommen
what
hat. Lyndon B. Johnson kam mal nah dran.
Ja.
Genau, what the fuck. Also, dass das jemand vor laufenden Kameras sagt, zeigt, dass er tief frustriert ist mit Benjamin Netanyahu, dem er, glaube ich, ein Stück weit mehr die Schuld gibt. Aber eben auch natürlich mit dem iranischen Regime.
Das war übrigens interessant. Vielleicht die Frage auch an Katrin Eigendorf. Die Kritik war härter in Richtung Israel als Richtung Teheran, war zumindest mein Eindruck. Wie kommt das an in Israel?
Ja, also man ist hier davon schon beeindruckt und Netanyahu, glaube ich, weiß schon, dass er hier überzogen hat. Man muss ja sehen, dass Trump Netanyahu als Partner sieht und die Tatsache, dass Amerika hier in diesen Krieg eingetreten ist, nutzt Israel sehr. Sie hätten dieses Atomprogramm nicht so weit schwächen können, Irans Atomprogramm, wenn die Amerikaner hier nicht eingestiegen wären. Und für Netanyahu war das ein historischer Moment, der Eintritt der Amerikaner in den Krieg. Und ich denke, Trump hat da einfach noch mal zum Ausdruck gebracht, dass das jetzt auch sein Frieden, sein Krieg ist und dass Netanyahu auch nach seinen Bedingungen spielen muss. Und ich glaube, das hat der israelische Präsident auch verstanden.
Das ist ein guter Punkt, Katrin. Die Frage weitergereicht an Elmar in Washington. Es war in den letzten Tagen so, dass genau der andere Eindruck entstanden ist, nämlich dass Trump nach der Pfeife von Netanyahu sozusagen tanzt, dass da jemand ist, der ihn zwingt zu diesem Schritt, obwohl das für ihn zu Hause an der republikanischen Basis sehr, sehr schwer zu verkaufen und zu vermitteln ist. Können wir auch gleich noch mal einen Satz darüber reden. Für mich eine der großen Fragen in dem Zusammenhang, warum hat er das gemacht? Wer ist der Architekt dieser Geschichte? Wer hat ihn sozusagen dazu gebracht, das zu machen, obwohl es, das ist glaube ich ziemlich klar, wirklich gegen seine innersten Überzeugungen ist?
Also das Erste, es ist Netanyahu selbst, der offenbar seit Oktober letzten Jahres schon eigentlich den Plan freigegeben hat, den Iran anzugreifen, die Atomanlagen zu zerstören. Er hat das getan unmittelbar nach den Militärschlägen im Oktober, als die Flugabwehr in Iran einmal zum großen Teil ausgeschaltet worden war. So, und seitdem versucht Netanyahu auch Amerika zu überzeugen, also lange bevor Trump ins Amt kam, zu überzeugen, dass sie mitmachen. Und er hat eine Situation geschaffen durch seine Angriffe vorletzte Woche, dass eine Zwickmühle entstand für Donald Trump. Wenn er nicht eingegriffen hätte, dann hätte Netanyahu weitermachen und vielleicht auch den Schritt gehen können, einen Regimewechsel herbeizuführen. Und deswegen hat, glaube ich, Donald Trump den Einsatzbefehl gegeben. Nun ist er quasi dem gefolgt, was Netanyahu wollte, aber er fordert eben ein, dass dann Netanyahu ihm im Grunde genommen dann folgt, wenn er Vorgaben macht. Und das ist das Verrückte gestern. Ich sprach ja vorhin von, ich sag mal, ein Stück weit dilettantisch. Da hat man offenbar im Situation Room des Weißen Hauses gesessen, hat Trump mit Netanyahu geredet, hat ihm abgerungen, dass er bereit ist zu einer Waffenruhe, wenn Iran eben sich auch daran hält. Daraufhin hat Trump mit dem Emir von Katar geredet und ihn gebeten, mit den Iranern zu reden und das auch zu vermitteln. Der Premierminister Katars hat das dann getan und hat dem Iran abgerungen, dass er auch bereit ist zu einer Waffenruhe, wenn die Israelis sich dran halten. Und statt dass man das irgendwo festhält oder miteinander zu dritt spricht, wie auch immer, haut dann der Präsident, so ist es wohl gelaufen, einen Post auf Truth Social aus und verkündet gewissermaßen das Ende des, wie er es nannte, 12-Tage-Krieges und denkt, dass Frieden dann ausbricht per Ordre Mufti. Und so funktioniert das nicht. Israel hat die Angriffe erst noch weitergeführt und Iran einmal zurückgeschlagen. Also Donald Trump denkt, er müsste dann nur anordnen, nachdem er sich eingemischt hat. Und so funktioniert es eben nicht.
Das würde zu dem passen, Herr Kiesewetter, was Abbas Araghchi geschrieben hat auf X, der Außenminister Irans, den Sie persönlich auch, glaube ich, kennen. Der sagte, es gibt kein Abkommen, es gibt aber die Bereitschaft meines Landes zur Deeskalation. Das heißt, die waren gar nicht wirklich informiert, dass jetzt gerade mal Ruhe ist?
Das weiß ich nicht. Ich habe ja auch nicht daran teilgenommen. Aber Araghchi war auch derjenige, der vor dem Angriff gesagt hat, im Gespräch mit Präsident Macron, wir bestehen weiter auf dem Nuklearprogramm. Und Araghchi war auch derjenige, der gesagt hat, wir werden dieses Programm wiederbeleben. Und was ist das für ein ziviles Programm, das in 90 Meter Tiefe ist? Und was ist das auch in der Kombination, als dieser gemeinsame Plan für Aktion 2015, dieses berühmte JCPOA, veröffentlicht wurde, als Khamenei sagte, Khamenei, also der Präsident, als er sagte, wenn Israel glaubt, jetzt haben sie Zeit gefunden, in 25 Jahren werden sie nicht mehr existieren, und hat eine Uhr eröffnet auf dem Palästinaplatz, wo die Zeit rückwärts läuft, von 2040 in Teheran, wo die Zeit rückwärts läuft. Das heißt, der Iran erkennt das Existenzrecht Israels nicht an, hat ballistische Waffen und hat noch Hamas, Hisbollah und Houthi. Und da ist überhaupt kein Zeichen, die Unterstützung einzustellen.
Wir werden gleich mit Fabian Hoffmann noch mal intensiver darüber Gelegenheit haben zu sprechen, was das eigentlich für ein Atomprogramm ist. Würde gerne Katrin Eigendorf an dem Punkt fragen. Katrin, ich habe dieser Tage ein Interview gelesen mit Moshe Zimmermann, sehr bekannter israelischer Historiker, der sehr deutlich machte, was er von diesem Krieg hält, nämlich nichts. Und er sagte, das folgt immer dem gleichen Muster. Man eskaliert das, dann fliegen die Raketen, dann schlagen die Bomben ein. Und dann ist die Frage, wie lange so eine Gesellschaft durchhält. Und spätestens nach der zweiten, dritten Nacht irgendwo im Bunker fängt man sich an, die Frage zu stellen, wie lange soll das eigentlich noch so weitergehen. Und er beschrieb auch, was diese ewige Gewalt mit dieser israelischen Gesellschaft macht, nämlich dass auch die Gewalt prinzipiell steigt deutlich zunehmend. Er sagt, das sieht man in den Statistiken. Es wird alles sehr viel roher, sehr viel brutaler. Und er glaubt, das hat zu tun mit diesen ewigen Kriegen, in die sie da reingeführt werden. Was hörst du, wenn du mit den Leuten in den Straßen von Tel Aviv sprichst und anderswo?
Also für diesen Krieg gegen Iran hat Netanjahu schon die Unterstützung der Bevölkerung. Er ist sicherlich weiterhin sehr umstritten. Und was seine Politik angeht, auch seine Regierung, steht sicherlich keine Mehrheit mehr hinter ihm. Mhm. Aber die Mehrheit der israelischen Gesellschaft sieht Iran als den Hauptdrahtzieher, wenn es um die Sicherheit ihres Landes geht. Das heißt, ich kann das, was Moshe Zimmermann sagt, einfach nur so einordnen, das ist eine Minderheitenmeinung in Israel, keine Mehrheitenmeinung. Ich habe die Leute hier so erlebt, dass sie selbst heute noch, als wir wieder überrascht wurden von Angriffen, obwohl man eigentlich dachte, es ist jetzt ein Waffenstillstand vereinbart, gesagt haben, wir führen diesen Krieg weiter. Denn nur so können wir erreichen, dass unser Land dauerhaft sicher ist. Was ich richtig finde, ist diese Beobachtung, dass die Gewalt in der israelischen Gesellschaft radikal angestiegen ist. Also das ist auch mein Eindruck. Mhm. Ich arbeite seit vielen, vielen Jahren hier in Israel, auch im Nahen Osten. Ich will mal ein Beispiel nennen. Wenn man hier in Stadtteile geht, wo es zum Beispiel auch arabische, israelische Bevölkerung gibt, dann ist es so, dass teilweise jüdische Mitbürger und arabische Mitbürger um Plätze in Bunkern streiten, dass in bestimmten Häusern jüdische Mitbürger, arabischen, den Zugang verweigern. Das sind Ausnahmen. Aber es ist natürlich ein Zeichen dafür, dass das Klima hier viel, viel rauer geworden ist, als es noch vor Jahren war. Das macht etwas mit der Bevölkerung Israels. Das ist vor allem die Politik Netanjahus, die dafür auch sicherlich ursächlich ist.
Ich schau gerade zu Christine Hellberg, die nickt und die, ich habe sie vorhin zitiert, sagt, diese vermeintliche Bedrohung, wir werden gleich hören, wie sozusagen real die tatsächlich war oder möglicherweise eben eher in die Zukunft gerichtet, dieses Atomprogramms, ist auch etwas, was Netanjahu über Jahre hinweg genutzt hat, sozusagen als Instrument, um immer wieder neue Kriege zu erklären und zu motivieren und auch zu begründen.
Mich wundert es nicht, dass die israelische Gesellschaft in großer Mehrheit hinter diesem Angriff steht, weil sie eben seit Jahrzehnten vorbereitet wird, eigentlich mit der existenziellen Bedrohung, die Netanjahu so beschworen hat, seit mehr als 30 Jahren. Und er verfolgt ja auch ein anderes Ziel damit, nämlich eigentlich die Region neu zu ordnen und Israel zu einer Art Hegemonialmacht aufzubauen. Und er ist eben eigentlich nur bereit, das mit militärischer Härte durchzusetzen. Jetzt ist die Bedrohungslage viel beschworen worden. Und es ist natürlich richtig, das iranische Regime hat die Zerstörung Israels sich ideologisch dieser Zerstörung verschrieben. Aber tatsächlich ist Israel zum jetzigen Zeitpunkt nicht von Feinden umgeben und auch nicht akut bedroht. Denn die Nachbarländer, Herr Kiesewetter, Ägypten, Jordanien, haben einen Friedensvertrag mit Israel. Es gibt Abraham-Abkommen mit den Vereinigten Arabischen Emiraten, mit Bahrain, mit Marokko. Diese Länder haben alle ihre Verträge nicht aufgekündigt, trotz 20 Monaten Krieg in Gaza und dieser massiven Zerstörung. Wir haben die Situation in Syrien, eine neue Übergangsregierung, die von Anfang an gesagt hatte, sie möchte keine Probleme mit Israel. Man hält sich an das Waffenstillstandsabkommen von 1974. Im Libanon ist die Hisbollah mehr oder weniger entmachtet. Sie ist dabei, eine neue Rolle zu finden im Libanon. Und insofern ist da keine feindliche Umgebung, sondern da ist eine israelische Regierung an der Macht, die jetzt mit militärischer Gewalt ihre eigene Vision durchsetzt. Und auch die ist Jahrzehnte alt, nämlich ein Groß-Israel zu schaffen, also einen religiös-nationalen Staat. Das sind keine Geheimpläne. Das ist immer gut, wenn man den eigenen Verbündeten auch gut zuhört, die da gerade an der Regierung sind, die ganz klar sagen, wir wollen ein Groß-Israel, Eretz-Israel vom Jordan bis zum Mittelmeer. Und um das durchzusetzen, braucht man militärische Gewalt, denn das widerspricht jeder völkerrechtlichen Ordnung, das widerspricht den Zielen auch der Bundesregierung, die immer noch von zwei Staaten sprechen. Es widerspricht der Tatsache, dass 7 Millionen nicht-jüdische Menschen in diesem Gebiet nicht einfach verschwinden werden. Das heißt, wenn man sich mit den Palästinensern nicht einigt auf irgendeine Form der Koexistenz, dann kann man da eben nicht in Sicherheit leben, weil niemand mehr bereit ist, sich damit zu arrangieren. Also diese Palästina-Frage steht nach wie vor im Zentrum der Probleme im Nahen Osten.
Herr Kiesewetter, Sie wollten ganz kurz und danach würde ich gerne noch einmal zu dem Atomprogramm kommen.
Ich würde mich ja freuen, Frau Hellberg, wenn es wirklich so ist, Aber allein im letzten Jahr hat der Iran in zwei großen Angriffswellen Israel angegriffen. Und nur weil Frankreich, Großbritannien, Jordanien und Saudi-Arabien mitgeholfen haben, sind zweimal 300 Raketen abgefangen worden.
Ich habe nicht vom Iran gesprochen, sondern von der unmittelbaren Nachbarschaft.
Das ist unmittelbare Nachbarschaft, weil der Iran drei Arme hat. Hisbollah, Houthi und die Hamas. Ziehen wir mal die Houthis weg, die sind im Jemen, 2000 Kilometer weg. Aber Hisbollah ist seit 1982 vom Iran aufgebaut worden. Und die Hisbollah bedroht das Existenzrecht Israels, genauso wie die Hamas, die 2 Millionen Menschen im Gazastreifen in Geiselhaft halten. Und der 7. Oktober ist ein unmittelbarer Angriff auf Israel gewesen und die Bilder sind auch furchtbar. Ich will damit nur sagen, das ist aus meiner Sicht ein wünschenswerter Zustand, den Sie beschreiben, aber es ist nicht die Wirklichkeit.
Ich habe gerade Katrin Eigendorf beobachtet, die mehrfach erkennbar mit dem Kopf geschüttelt hat. Katrin, worum ging's?
Ja, also ich kann das nicht bestätigen. Also es ist sicherlich richtig, dass die Politik Benjamin Netanyahus eine Politik ist, die ein Groß-Israel verfolgt, die versucht, eine Zwei-Staaten-Lösung durch massive Siedlungspolitik zu verhindern. Nichtsdestotrotz ist der Staat Israel in seiner Existenz massiv bedroht. Nicht von jedem seiner Nachbarstaaten, aber wir haben hier Iran als einen großen, reichen, militärisch gut ausgerüsteten Staat. Wir haben Terrororganisationen wie die Hamas, wie die Hisbollah, die Houthis. Wir können doch nicht davon reden, dass Israel nicht bedroht ist. Also wir haben bis vor kurzem hier noch eine Situation gehabt. Da war der Norden Israels, waren die Menschen evakuiert und haben hier in Hotels in Tel Aviv teilweise gelebt, weil sie dort nicht sein könnten. Ich war selber im Norden Israels. Es war selbst für uns Journalisten gefährlich, weil dort permanent Angriffe stattfanden. Ich war mit der israelischen Armee im Libanon. Ich habe da gesehen, wie die Hisbollah Dörfer genutzt hat als praktisch Battleground, also als Basis, um Krieg gegen Israel zu führen mit schwersten Waffen. Also das finde ich jetzt ist eine Beschreibung, die nicht den Tatsachen entspricht dessen, wie ich die Sicherheitssituation Israels wahrnehme.
Darf ich ganz kurz darauf eingehen? Ja, unbedingt. Ich habe nicht gesagt, dass die Menschen in Israel nicht bedroht sind. Natürlich gibt es eine Bedrohung durch genau diese Gruppen. Ich habe von den Regierungen der Umgebung gesprochen, von den Regimen, den arabischen Nachbarn und habe dem Narrativ widersprochen, dass Israel umzingelt ist von Feinden.
Das hat ja keiner
natürlich
gesagt.
Ist Israel, doch, das ist genau das, was man immer hört. Israel sei umgeben von Feinden. Es gibt natürlich diese sogenannte Achse des Widerstands, Iran, Hisbollah, Hamas, da habe ich gar nicht widersprochen. Und natürlich fühlen sich Menschen gerade in Israel bedroht durch diese Angriffe, die auch von der Hisbollah ausgingen. Aber es ist eben nicht richtig, dass die gesamte Umgebung feindlich wäre, als ob alle arabischen Staaten jetzt gerade Israel vernichten wollen würden. Auch ganz kurz vielleicht die militärische Balance oder die militärische Macht. Wer hat denn welche Waffen? Israel ist eine Atommacht. Israel ist am besten ausgerüstet in der gesamten Region. Also dieses Narrativ von der existenziellen Bedrohung, dass da nun wirklich arabische Regime drumherum stehen und gerade den Staat Israel vernichten wollen, das ist nun wirklich ein Narrativ, das nicht der Realität entspricht. Der
Iran ist nicht arabisch.
Schau gerade zu, schau gerade zu Elmar Thewissen, und das zeigt im Grunde, wie kompliziert die Sache ist, der ja kürzlich erst in Doha auf genau der Basis war, die jetzt angegriffen worden ist. Trump war dort auch, hat gesprochen. Wie hast du das damals wahrgenommen, diese Situation?
Ja, also wir waren auf dieser Basis Al-Udeid, die ist etwa 1,5 Stunden Fahrzeit entfernt von Doha. Und die war gestern eben Ziel dieser Attacken. Hier sieht man mal ein Bild, wo er da vor Tausenden von Soldaten gesprochen hat. Er wurde bejubelt und er hat vor allen Dingen gesagt, hat gepriesen das iranische Mullah-Regime für die Bereitschaft zum Verhandeln. So, und jetzt, glaube ich, kommt das Problem. Er hat zwar ein Ziel, er möchte, dass überall Frieden ausbricht, im Nahen Osten, auch in der Ukraine und so weiter, aber er hat nicht wirklich einen überzeugenden Plan, wie man das erreichen kann und die Werkzeuge und Hebel dafür in der Hand. Und hier liegt das Problem. Man kann ja zu dem Schluss kommen, den ich übrigens teile, dass das iranische Mullah-Regime sowohl die eigene Bevölkerung terrorisiert, als auch die gesamte Region und den Rest der Welt über Jahrzehnte terrorisiert hat mit de facto auch Terroranschlägen. zeigen und dass man zu dem Schluss kommt, das muss sich irgendwann mal ändern. Mhm. Aber wenn man das will, dann braucht man eigentlich einen Plan, mit dem man dann gemeinsam mit Verbündeten, mit den Europäern, mit den Israelis, auch mit den arabischen Staaten, die sich ja auch bedroht fühlten durch den Iran, gemeinsam versucht, diesen Plan umzusetzen. Das hat man alles nicht gemacht, weil man Angst hatte vor dem Ende. Also gibt es dann da einen Bürgerkrieg, destabilisiert das die gesamte Region. Und jetzt hat man eine Situation, da schafft einer Fakten, das ist Netanyahu. Und keiner hat irgendwie den Plan in der Hand, wie man damit umgeht. Und ich will das Paradebeispiel noch einmal genannt haben, weil das wichtig ist. Ihr diskutiert das ja auch gleich weiter. Hat der Iran jetzt noch 60% angereichertes Uran?
Genau.
Hat er noch irgendwo Kapazitäten weiterzubauen? Das ist überhaupt kein Thema gewesen gestern bei dem schnellen Versuch, eine Waffenruhe zu erreichen. Und wie kommt man denn in dieser Frage und grundsätzlich einem Frieden, einer Stabilität in der Region näher? Mhm. Und wenn ich Teil des Mullah-Regimes wäre, würde ich sagen, ja, Donald Trump hat recht, alles zerstört, keine Gefahr mehr, macht euch keine Sorgen und jetzt gucken wir, wie wir einen Status quo hinkriegen und habe vielleicht trotzdem noch die 60% angereichertes Uran und irgendwo mit Hilfe von China und Russland die Möglichkeit weiter anzureichen. Dann würde ich schnellstmöglich die Atombombe bauen, damit ich dann eben damit winken kann und abschrecken kann von jeder Art von weiterer Destabilisierung des Iran und Sturz des Mullah-Regimes.
Herr Hoffmann, Sie haben selber gemerkt, es steuert alles auf eine Frage an Sie zu. Deswegen an Sie jetzt tatsächlich die Frage, wie groß ist das Ausmaß der Zerstörung? Hat Trump, der an dem Punkt wieder so ist, wie Trump eben ist, sehr trumpig, sehr prahlerisch, alles zerstört, alles kaputt. Hat er recht oder haben die anderen recht, die in den Tagen danach kamen? Das war ja interessant. Das wurde ja immer weiter relativiert. Und im Grunde wissen wir gar nicht so genau, an welchem Punkt wir da stehen. Wissen Sie es?
Das ist eben die große Frage, was genau wurde da jetzt zerstört, wie viel ist noch übrig? Ich würde mal davon ausgehen, dass diese Anlagen, die angegriffen wurden in Fordo, in Natanz, auch in Isfahan, die sind wahrscheinlich weitgehend zerstört, beziehungsweise die Infrastruktur, das Equipment, das da steht, ist neutralisiert. Allerdings gibt es zwei große Probleme. Das eine, es gibt diese 408 Kilogramm, 60% angereichertes Uran. Wenn es um die Urananreicherung geht, muss man davon ausgehen, 60% Anreicherung, da ist man 90% fertig mit der Trennarbeit, bis es zu waffenfähigen Uran geht. Also die allermeiste Arbeit
ist getan.
Schon, hat schon stattgefunden. Genau. Also was die pure Trennarbeit angeht.
Okay. Und jemand wie Sie, der da als Experte draufschaut. Ich meine, ich habe jetzt gelernt dieser Tage, wenn du glaubwürdig vortragen willst, das ist nur für die zivile Nutzung, dann hast du Uran, das ist angereichert irgendwo zwischen 4% und 20%. Das heißt, wenn der Uran liegt, das auf 60% angereichert ist, kannst du dich nicht mehr hinstellen und sagen, ist nur für ein bisschen Kernkraft, die wir so für zivile Programme nutzen wollen, sondern hast du ganz offensichtlich etwas anderes vor. Das heißt, ist jedem, der damit zu tun hat, klar, wofür das ist?
Relativ, ja. Also ich meine, das ist tatsächlich so, 5% bis 20% ist für zivile Zwecke. Alles, was darüber ist, ist eigentlich nicht wirklich notwendig. Man braucht keine 60%.
Wie erklärt man das denn?
Der Iran hat es mal so erklärt, man bräuchte es für medizinische Isotope, die da hergestellt werden in den Research-Reaktoren.
Medizinische Isotope?
Genau, also für medizinische Zwecke.
Röntgen und so.
Aber das stimmt natürlich also letztendlich nicht. Das geht auch mit 20%, das geht auch teilweise mit 5%.
Krass.
Man muss auch dazu sagen, diese Trennarbeit, die da stattfindet, in diesen Zentrifugen, in diesen Kaskaden, also diese Infrastruktur, die ist ja unglaublich teuer. Die muss man ja alles erstmal aufziehen, Forschung und Entwicklung bauen, dann diese unglaublichen großen Untergrundanlagen. Das kostet ja alles richtig, richtig Geld. Das heißt, wenn ein Iran oder auch andere Staaten ein ziviles Atomprogramm wollten, dann könnte man ja eigentlich auch sagen, man kauft sich dieses 5% bis 20% angereicherte Uran auf dem internationalen Markt. Und dann wäre das deutlich, deutlich billiger. Entsprechend muss man immer skeptisch sein. Das gilt jetzt nicht nur für den Iran, sondern auch für andere Staaten. Zum Beispiel Saudi-Arabien hat ja in den letzten Jahren auch ein bisschen damit geflirtet, dass man vielleicht mal Uran anreichern will zu Hause.
Haben die auch sowas mittlerweile, so eine Anlage?
Sie arbeiten daran. Ich weiß nicht ganz genau, wie weit das fortgeschritten ist, aber Saudi-Arabien hat schon öfter mal gesagt, man überlegt sich, man möchte doch auch selber gerne Uran anreichern. Das darf man auch sehr gerne als klares Signal vor allem an Washington verstehen, dass wenn ihr den Iran nicht unter Kontrolle bekommt, dann überlegen wir uns das auch noch mal sehr, sehr gut mit der Nuklearwaffe.
Das ist auch der Teil, finde ich, den man sehr gut nachvollziehen kann. Also von Seiten Israels, dass sie sagen, pass auf, wir haben es dann rundherum plötzlich mit Nuklearmächten zu tun. Das kann keiner ernsthaft wollen.
Deswegen gibt es ja den Atomwaffensperrvertrag, um den vielleicht noch mal einmal
aufzuführen. Ja, aber wenn man das
hört, was das für ein... Da geht es ja darum, dass man das verhindert, dass Staaten, die noch keine atomaren Möglichkeiten haben, das überhaupt sich anschaffen. Und diejenigen, die atomar aufgerüstet sind, eher das zurückbauen. Das war immer ursprünglich das Anliegen. Fast alle Staaten der Welt haben das unterzeichnet.
Ich weiß, aber wir haben hier
genau
alle nicht das Gefühl.
Es gibt vier Staaten, die es nicht unterzeichnet haben. Nur einmal der Vollständigkeit halber. Das
nämlich
sind Indien, Pakistan, Israel und Südsudan. Südsudan hat keine atomaren Ambitionen, glaube ich. Aber Israel ist eine Atommacht. Themen, ja. Indien und Pakistan sind auch Atommächte. Und es wäre ja sehr wünschenswert, wenn die auch diesen Atomwaffensperrvertrag unterzeichnen, um sich unter die Kontrollen der internationalen Atomenergiebehörde zu begeben.
Aber ich meine mal ehrlich, was für ein absurdes, jahrzehntelanges Katz-und-Maus-Spiel, wenn stimmt, was Herr Hoffmann sagt, dass das vor den Augen der Weltöffentlichkeit, Elmar hat es gerade beschrieben, da hat die Atombehörde hat Zugang. Die sehen alle, was da passiert. Da sind 60% angereichertes oder auf 60% angereichertes Uran. Und jeder weiß, wofür das ist, Elmar.
Ja, wichtig ist dabei nochmal, das hat erst angefangen, als Donald Trump aus dem Vertrag ausgestiegen ist, aus dem JCPOA, dem Atomabkommen. Dann hat der Iran angefangen, auf 60% anzureichern. Man könnte also behaupten, Donald Trump hat es im Grunde genommen getriggert. Und es gibt wirklich Anlass, auch noch Schlimmeres zu vermuten. Die IAEA hat Spuren von auf 83,7% angereichertes Uran gefunden in den Atomanlagen. Wow. 2023 war das. Hat aber nicht wirklich belegen können, wie kann das eigentlich sein? Wie ist das zustande gekommen? Hat jemand anders, eine Atommacht, vielleicht das an den Iran weitergegeben? Also die Bedrohung ist real. Die große Frage ist, wie kriegt man sie eingefangen? Denn der Iran will jetzt offenbar aus dem Nicht-Weiterverbreitungspakt, aus dem Sperrvertrag austreten, an den er sich bisher jedenfalls immer gehalten hatte.
In dem Zusammenhang, ich hoffe, ich kriege es richtig aus dem Kopf hin. Also Obama macht dieses Abkommen klar, 2015. 2018 steigt Trump aus. Jetzt kommt der wichtige Zusatz. Offenbar auf Betreiben, auf Druck von Netanyahu, Fragezeichen?
Ja.
Warum? Warum ist Netanyahu so wichtig, sagen zu können, die reichern dort Uran an?
Ja, das ist eine gute Frage. Das ist eine politische Frage. Ja, ich weiß nicht, ob ich da der perfekte Experte für bin, aber ich kann sagen ganz klar, dass letztendlich, was da jetzt die letzten Wochen passiert ist, das kann man tatsächlich auf 2018 zurückführen. Aus dem Ausscheiden des Vertrages von den USA. Also dieser Vertrag hat es tatsächlich relativ gut geschafft, dass man zumindest Transparenz hatte, was im Iran stattfindet. Also man kann es sich so vorstellen mit der Internationalen Atomenergiebehörde. Ja. Jedes Land, was Teil des Nichtverbreitungsvertrages ist, muss ein umfassendes Sicherungsabkommen mit dieser Behörde abschließen. Da wird dann deklariert, hier ist unsere nukleare Infrastruktur, hier ist wie viel nukleares Spaltmaterial wir bereits haben, hier sind Abflüsse, hier ist, was wir jedes Jahr bekommen. Und dann macht diese Behörde eine sogenannte nukleare Buchhaltung. Einmal im Jahr schaut sie, ob das wirklich auch alles so stimmt. Mhm. Das ganz große Problem bei der Sache ist jetzt eben, dass mit diesem normalen Sicherungsabkommen, da hat diese Behörde nur Zugriff auf die Infrastruktur, die von dem Land selbst deklariert ist. Und unter dem JCPOA, da war es jetzt so, dass diese Behörde, die Internationale Atomenergiebehörde, auch Zugriff hatte auf nicht deklarierte Infrastruktur und Gebäude und andere Anlagen.
Das heißt eigentlich eine gute Sache.
Das war eine sehr gute Sache, weil dann hat man es deutlich schwerer gemacht, für den Iran eben Sachen geheim zu halten. Zum Beispiel diese ganzen Anlagen, die jetzt bombardiert wurden. Isfahan, Natanz und Fordo, das waren alles mal geheime Anlagen. Das hat der Iran am Anfang nicht öffentlich zugegeben. Das wurde dann erst über Geheimdienste, Geheimdienstinformationen ist das öffentlich geworden. Und dann ist diese Behörde da reingegangen. Aber eben unter diesem Vertrag hatte diese Behörde direkt Zugriff im Prinzip auf alles, was in irgendeiner Art und Weise so mit nuklearen Sachen im Zusammenhang steht.
So, das heißt, da steigt jetzt jemand 2018 aus. Trump steigt aus diesem, kündigt das auf. Und ich sagte gerade als Zusatz dazu, das habe ich dieser Tage mehrfach gelesen, offenbar auch auf Betreiben von Netanyahu. Der, und die Frage steht jetzt im Raum, seitdem amerikanische Kollegen mal in die Archive gestiegen sind und mal dokumentiert haben, zusammengeschnitten haben, wie häufig Netanyahu seit, ich glaube, 1996 bereits diese vermeintlich unmittelbar bevorstehende atomare Bedrohung aus dem Iran beschworen hat. Und es ist tatsächlich beeindruckend, das zu sehen. Und danach nochmal die Frage, was bezweckt man eigentlich damit? Bitte schön.
Wenn man den Iran nicht aufhält, könnte er in sehr kurzer Zeit eine Atombombe herstellen. Innerhalb eines Jahres oder auch innerhalb weniger Monate. Sie verfügen über die Mittel und das Wissen, um sehr schnell eine Bombe zu bauen.
Der Iran ist so gefährlich. Nur noch wenige Wochen trennen ihn davon, über das spaltbare Material für ein ganzes Arsenal von Atombomben zu verfügen. Sie sind sehr nah dran. Sie sind nur 6 Monate davon entfernt, etwa 90% des benötigten Urans für eine Atombombe zu haben. Man muss jetzt eine rote Linie ziehen. Meine Damen und Herren, die Zeit läuft ab. Wir müssen handeln.
Ich meine, vor 10 Jahren schon. Wir sind wenige Wochen davor. Es sind 520 Wochen vergangen. Lass uns darüber reden, ob das wenige Wochen sind. Aber es ist relativ lang. Wie ist das zu erklären, Herr Kiesewetter?
Nun, Netanyahu hat sehr früh, sehr rechtzeitig gewarnt. Es geht ja auch ein bisschen weiter
zu. Noch mal ganz kurz. Das kann
Netanyahu
man sagen.
Netanyahu hat
sehr
richtig. Früh gewarnt.
Haben wir gerade davor. Eindrucksvoll
ja.
gesehen.
Ja, er hat gewarnt davor, weil er, davon bin ich überzeugt, eben über entsprechende Informationen verfügt.
Lass uns bitte einmal jetzt ganz hart Semantik, ja?
Ja.
Vor 10 Jahren stellt sich jemand hin und sagt, in wenigen Wochen wird es soweit sein.
Der Iran ist in der Lage, innerhalb kürzester Zeit eine Bombe herzustellen. Es stimmt nicht in wenigen Wochen, aber was stimmt, ist etwa 1 bis 1,5 Jahre. Das ist machbar. Nur die Anreicherung...
Das erzählt aber seit 30 Jahren, Sie haben es gerade gesehen.
Und der Iran hat sich in die Lage versetzt, dies machen zu können. Und Israel ist ja vorgewarnt. Israel ist vorgewarnt. 1981, damals noch unter Begin, haben sie einen Nuklearreaktor das ist ein anderer Typ, aber auch im Irak zerstört. 2007 in Syrien. Also sie haben gesehen, dass Staaten um sie herum agiert haben. Iran hat dann ganz anders gehandelt, ist in die Tiefe gegangen. Und der Iran ist in der Lage, innerhalb kürzester Zeit eine nuklearfähige Waffe herzustellen. Warum? Weil er auch ballistische Raketen hergestellt hat. Da ist er der Fachmann, nicht ich.
Aber seit 30 Jahren, Herr Kiesewetter, bitte.
Ja, seit 30 Jahren.
Und seit 30 Jahren erzählt jemand permanent, es ist 5:12.
So ist es. Und jetzt ist es kurz davor gewesen.
Wir wissen ja beide, es ist ja am Tag nur einmal 5:12.
Ja, durchaus. Aber
und jetzt ist es ganz, ganz kurz davor.
Nicht irre machen lassen. Die Vernichtungsabsicht des Iran ist ja nicht nur verbal.
Nicht das Thema.
Natürlich ist das das Thema. Warum brauchen die sonst die Atombomben?
Nein.
Die wollen eine Atombombe, Israel bedrohen zu können.
Doch. Wir reden hier nicht über das Grundsätzliche. Wir reden hier über einen klaren zeitlichen Bezug.
Ja.
Wir reden hier über jemanden, der seit 30 Jahren sagt, in wenigen Wochen ist es soweit.
Ja, Sie wissen, wie das ist mit
Frühwarnung. 30 Jahre.
Natürlich. Wenn man dem Iran
das ist natürlich politisch vorausschauend,
dass sie den Iran verteidigen.
Nein, ich verteidige überhaupt nicht dieses
Thema. Und ich sage hier ganz klar, Herr Kiesewetter,
nicht das Thema.
Meine Frage ist,
seit 30 Jahren wird gewarnt, es ist 5:12. Meine Frage ist, nutzt das jemand offenbar auch politisch?
Das sehe ich anders. Wir waren blauäugig. Wir Europäer haben 2015 diesem Vertrag zugestimmt und haben nicht daran mitgewirkt. Nein, ich will das deutlich machen. Wir Europäer sind ja mit dabei. Glücklicherweise auch
Deutschland. Das ist alles ein anderes Thema.
Und wir haben damals nicht darauf bestanden, dass das Existenzrecht Israels mit Teil des Vertrages wird. Das wollte man nicht. Und die Amerikaner haben es dann auch nicht durchgesetzt. Und wir müssen alles tun, dass der Iran das Existenzrecht Israels anerkennt.
Darf ich mal ganz kurz was sagen über europäisches Versäumnis?
Europäisches Versäumnis.
Sofort. Nur einmal bei dieser Zeit bitte. Wenn man 30 Jahre lang sagt, morgen ist es soweit.
Ja.
Wie glaubwürdig ist es dann, wenn man nach 25 Jahren kommt und sagt, morgen passiert es wirklich? Würden Sie ernsthaft sagen, das ist vorausschauende Politik?
Ja, ist es. Warum baut denn der Iran in 90 Meter Tiefe solche Anlagen?
Thema.
Nein, natürlich ist das das Thema. Evidenz.
Nein, das ist doch gerade
der Iran
Thema.
Der Iran baut das doch nicht, weil Netanyahu es angesprochen hat.
Ist doch gerade das Thema, das wissen Sie selber viel besser als ich. Völkerrechtlich zu begründen ist ja ein solcher Präventivschlag dann, das sage nicht ich, sondern sagen Leute, die sich mit sowas auskennen, wenn es unmittelbar bevorsteht, könnte das der Grund sein, dass man seit 30 Jahren immer sagt, es ist gerade 5:12?
Also seit 30 Jahren arbeitet der Iran daran und der Iran war relativ weit. Und wir haben ja im Jahr...
Nicht das Thema.
Natürlich ist das Thema.
Er sagt nicht vor 30 Jahren, die arbeiten daran. Er sagt auch nicht, in 30 Jahren ist es soweit. Ja. Er sagt, gefühlt nächste Woche, es ist 5:12. Ja. Das ist das, was er seit 30 Jahren sagt. Und wir beide wissen, es ist nur einmal 5:12 und nicht 25 Mal.
Aber der Iran legt fest, wann 5:12 ist. Und das kann Israel nicht.
Verstehe
und wenn wir warten, bis der Iran die Bombe hat, dann ist es zu spät. Dann können die Völkerrechtler lange genug darüber rechten. Aber das Entscheidende ist, dass Israel uns sehr früh darauf aufmerksam gemacht hat. Und alles unser Versagen ist, dass wir nicht diesen Sanktionsmechanismus, den wir 2015 eingerichtet haben, dass wir den nicht ausgesetzt haben. Meine Sorge gilt auch dem iranischen Volk, das unter ungeheurem Druck steht, das nicht in der Lage ist, einen Systemwechsel aus eigener Kraft herbeizuführen.
Sollten wir einen Regime-Change dort anstreben?
Also hätten die Alliierten damals keinen Regime-Change in Deutschland gemacht, wären die KZs nicht befreit worden. Also muss da sehr klar sein, der Iran will Israel vernichten. Und die Gründung Israels war auf der Grundlage des Holocaust. Nein, ich sage das so offen. 1945, genau vor 80 Jahren, übermorgen vor 80 Jahren, wurde die Charta der Vereinten Nationen gegründet. Auf der Grundlage der Verbrechen von Japan und Deutschland. Das war 1945 am 26. Juni. Und drei Jahre später ist Israel gegründet worden von Menschen, die den Holocaust überlebt haben. Und Ben Gurion hat sehr früh gesagt, wir haben nicht Israel gegründet, um einen zweiten Holocaust zu erleben. Das ist das Trauma Israels. Und wir müssen begreifen, dass sie sehr früh gewarnt haben,
alles gut.
Früher als andere.
Sie verstehen doch, was ich sage.
Sie auch mich.
Ja, ich verstehe sozusagen den historischen Rückgriff, aber ich würde gerne von Ihnen wissen wollen, wenn Sie sagen, es wäre gut und richtig, jetzt dort einen Regime-Change herbeizuführen, zu bomben, zu was auch immer.
Den bomben wir nicht herbei. Das waren die Fehler im Irak, das haben wir alles gesehen. Nein, das ist Sache der iranischen Bevölkerung.
Ich wollte nur mal verstehen.
Und auch der Bewegung Frauen, Frieden, Freiheit. Also okay. Frauen, Frieden und Freiheit heißt das, glaube ich. Ja. Diese Bewegung, ja. Okay. Die halte ich für ganz wichtig. Aber die hat die Bundesregierung, die alte, nicht in die Öffentlichkeit gebracht. Wir haben die Nobelpreisträgerin empfangen, aber keine Bilder gemacht. Wir haben der iranischen Opposition keine Möglichkeit eingeräumt, sich hier sichtbar zu zeigen.
Ganz viele Wortbeiträge. Wir arbeiten einfach der Reihe nach ab. Wir fangen bei Christine Hellberg an.
Ja, schön, dass Sie die Friedensnobelpreisträgerin erwähnen. Es wäre schön, wenn Sie denen zuhören. Was wollen denn die zivilgesellschaftlichen Kräfte im Iran? Die sagen alle, bitte kein Krieg. Regime-Change von außen mit diesen Bomben wird nicht funktionieren, denn das steigert die Repression im Inneren.
Es soll wenn
Menschen damit beschäftigt sind, sich gerade zu schützen vor Bomben, sind sie nicht in der Lage zu demonstrieren. Ich bin einer Meinung mit Ihnen bei den Versäumnissen Europas. Europa hat zwei Dinge versäumt, nämlich das Raketenprogramm des Iran, das tatsächlich in der Region diese Achse, das sogenannte Achse des Widerstands aufgebaut hat, Terrorgruppen unterstützt hat und die Bewegung im Inneren, die man viel zu wenig unterstützt hat, sondern immer sehr publikumswirksam eben Fotos gemacht hat mit diesen Frauen, ohne sie wirklich zu hören und das zu machen, was sie gefordert haben. Ich möchte in einigen Punkten widersprechen. Netanjahu hat damit sehr wohl eine politische Doktrin begonnen. Diese Doktrin zielt darauf ab, das iranische Atomprogramm zum großen Thema in Israel und für die Verbündeten Israels zu machen, sodass man sich nicht mehr kümmert um die Palästina-Frage. Man hat immer gesagt, wer auch immer dorthin gereist ist nach Israel. Die Ansage war, kümmert euch nicht um die Palästinenser. Das haben wir alles im Griff. Wir bauen Mauern, wir bauen Zäune, da müssen wir nicht drüber reden. Das interessiert ja eigentlich niemanden mehr. Die sind da hinter ihren Mauern im Westjordanland, da siedeln wir ein bisschen weiter. Eigentlich wollen wir das auch annektieren. In Gaza haben wir auch eine Mauer drumherum gebaut. Das ist nicht wichtig. Wichtig ist, das iranische Atomprogramm, bitte unterstützt uns dabei. Das ist eine Doktrin, Frau Eigendorf kann das noch besser erklären. Und das hat so weit funktioniert, bis am 7. Oktober 2023 furchtbarerweise die Hamas genau dieses Thema mit ihrem Terrorangriff, mit diesem Kriegsverbrechen des 7. Oktober zurückgeholt hat auf die internationale Bühne, weil es eben sich nicht managen lässt hinter Mauern und Zäunen, die Palästinenser, sondern weil dort ein territoriales Problem existiert, das man lösen muss, weil man palästinensische Menschen nicht einfach nur vertreiben, entrechten und das Land annektieren kann und sie umbringen kann.
Damit rechtfertigen Sie nicht das, was am 7. Oktober passiert ist.
Nein, ich habe gerade ganz klar gesagt, das ist ein Kriegsverbrechen, das ist furchtbar. Und das hat aber dazu geführt, dass auch in der Region, auch das saudische Regime zum Beispiel, wieder aufgewacht ist, gesagt hat, okay, wir machen jetzt doch kein Abraham-Abkommen über die Köpfe der Palästinenser hinweg, sondern wir brauchen eine Lösung für dieses Problem. Und da Netanjahu angetreten ist als Politiker, um einen palästinensischen Staat zu verhindern, hat er das andere Thema so groß und mächtig werden lassen und aufgebaut,
das Atomthema,
um abzulenken insgesamt von der Palästina-Frage. Und jetzt ist natürlich klar, dass er das feiert, dass er jetzt in der Lage war, genau dieses zu vollenden.
Ich schaue gerade zu Elmar Thewissen, selber Historiker, der nickt, aber Ladies first, erst Katrin Eigendorf, die auch an anderer Stelle genickt hat. Bin gespannt. Katrin, bitte.
Ja, ich glaube, wir müssen da ein bisschen sortieren. Ich würde jetzt nicht alle Sachen direkt miteinander in Zusammenhang bringen. Wo ich zustimme, die Regierung Netanyahu verfolgt eine radikale Siedlungspolitik, die wirklich darauf hinausläuft, den Palästinensern ihr Land wegzunehmen. Das ist Enteignung von Land, das ist im Prinzip Verstoß auch gegen eine UN-Resolution, die ja eine Zwei-Staaten-Lösung vorsah, die eigentlich jetzt gar nicht mehr umzusetzen ist. Auf der anderen Seite ist der Staat Israel, ich habe es gerade gesagt, bedroht. Und ich glaube, man kann jetzt nicht hier diesen brutalen Angriff, der 7. Oktober 23 auf Israel war und auch die Bedrohung, die Iran darstellt für das Land mit seinen Proxys, Hamas, Hezbollah und Houthis, das kann man nicht einfach von der Hand weisen. Was man sehen muss, dass Netanyahu diese Atomfrage aus meiner Perspektive sehr stark dazu benutzt hat, um die internationale Gemeinschaft in eine Alarmstimmung zu versetzen. Ich glaube, es geht hier im Wesentlichen gar nicht alleine um die Frage, ob Iran in der Lage ist, Atomwaffen herzustellen. Auch ohne Atomwaffen ist dieses Land eine Bedrohung für Israel und bleibt eine Bedrohung für Israel. Und darin liegt, glaube ich, auch das Problem dieses Waffenstillstandes, der jetzt verkündet wurde. Ich halte Netanyahu für keinen glaubwürdigen internationalen Partner. Man muss sehen, diese Regierung hat ganz klare, extrem nationalistische Interessen, die auch gegen unsere Rechtsvorstellungen teilweise wieder verstoßen. Und in diesem Kontext muss man auch seine Position, glaube ich, sehr kritisch sehen.
Hat sich auch Elman Trump von dieser Stimmung sozusagen ein bisschen treiben lassen und ist damit auch zu erklären, dieser Wutausbruch, den wir da heute gesehen haben?
Ja, ich glaube, ja. Man kann tatsächlich mal in die 90er Jahre gucken. Da hat Benjamin Netanyahu, glaube ich, diese Rede gehalten oder ein Essay geschrieben, A Clean Break. Wenn man sich das durchliest, erkennt man vieles wieder, was in den Jahren danach passiert ist. Und ich erinnere mich selber dran, dass nachdem die Europäer, USA, Großbritannien und Frankreich waren es, 2009 bekannt gemacht haben, dass tatsächlich der Iran sehr nah dran ist, diese Atomwaffen zu entwickeln, sind die israelischen Dienste auch nach Europa ausgeschwärmt, haben zu den Medien Kontakt aufgenommen, haben versucht, uns als Journalisten zu überzeugen, dass das da im Gange war. Und das Ganze hat aufgehört dann, als 2015 eben dieses Atomabkommen gemacht wurde. Da war man nämlich danach, glaube ich, eigentlich doch relativ zufrieden, dass man es gut unter Kontrolle hat. So, und dann kam der Ausstieg eben 2018. Ich würde aber einmal noch kurz in die Zukunft blicken, sagen wollen, wenn der Iran tatsächlich das Uran noch hätte, wenn der Iran aussteigt aus dem Nichtweiterverbreitungsabkommen, dann landet das jetzt sofort wieder auf dem Tisch auch der Europäer, Herr Kiesewetter. Der Snapback-Mechanismus, der ja im Atomabkommen drin war, der gilt bis Oktober diesen Jahres. Das heißt also, in dem Moment, wo der Iran aussteigt, müssten die Europäer die Kraft finden, die Sanktionen, die alle ausgesetzt worden sind, 2015 wieder in Kraft zu setzen. Allerdings, das will ich ganz klar sagen, wenn man das tut, dann entsteht so viel Druck, auch wirtschaftlicher Druck auf das Mullah-Regime, dass wir damit rechnen müssen, dass Regimewechsel eigentlich dann die einzige Option mittelfristig ist, also dass der Iran tatsächlich destabilisiert wird. Und deswegen habe ich fast die Vermutung, dass die Europäer sich nicht trauen werden, diese Sanktionen dann wieder zu verhängen.
Ist das, Elmar, noch einmal kurz nachgefragt? Auch deswegen deine Vermutung, weil man von Trump eigentlich weiß, für ihn ist die Zeit dieses amerikanischen Interventionismus zu Ende. Trump steht eigentlich genau dafür, das nicht zu tun. Ist das der Grund, warum du auch den Europäern nicht die Kraft zutraust, das dann im Zweifel zu machen?
Ja, ich glaube, das überschattet ja die gesamte Geschichte rund um das Mullah-Regime in Iran, dass natürlich die Europäer nicht alleine, Amerika nicht alleine, auch, aber auch nicht gemeinsam man die Kraft gefunden hat, die Menschenrechtsverletzungen, Bürgerrechtsverletzungen, den Terror des Mullah-Regimes in irgendeiner Weise tatsächlich mal einen Plan entgegenzusetzen, sondern man hat schön kompartmentalisiert, wie man das nennt, also aufgeteilt in verschiedene Aspekte und hat ja auch beim Atomabkommen null berücksichtigt, inwieweit der Iran mit seinen Proxys, mit Hezbollah, Hamas weiterhin dann Terror ausgeübt hat und, kleine Fußnote, in der Lage ist, in Europa und in den USA auch bis heute Terroranschläge zu verüben, wenn es denn aus Sicht des Mullah-Regimes notwendig wird.
Schau gerade zu Fabian Hoffmann, Herr Hoffmann. Seit 30 Jahren kommt sozusagen immer wieder diese Warnung. Ich habe mich, als ich das erste Mal gesehen habe, kurz gefragt, was, wenn er recht hat? Und als ich Ihre Einlassungen gelesen habe, dachte ich, was, wenn er erst recht hat? Wenn das stimmt, was Sie sagen, dass es gar nicht so schwer ist, so eine Atombombe herzustellen, hat er dann jedes einzelne Mal recht?
Also ich glaube, was man ja einfach sehen muss, ist, dass es Netanyahu vor 30 Jahren als auch heute, es geht wahrscheinlich um eine langfristige Lösung. Ja, das war auch immer das große Problem mit diesem JCPOA, dass der eine sogenannte Sunset Clause hat. Also ein Artikel, wo drin steht, innerhalb, ich glaube, es sind 10 Jahre, 10 Jahre nach Vertragsabschluss läuft dieser Vertrag ab und dann muss quasi neu verhandelt werden. Also es ist nicht ein Vertrag wie der Nichtverbreitungsvertrag zum Beispiel oder die UN-Charta, der läuft ja einfach bis auf Weiteres, sondern man müsste dann quasi nachverhandeln. Mhm. Und deswegen war dann Netanyahu von den Rechten in Israel viele dagegen, auch bei den Republikanern. Um jetzt Netanyahu ein kleines bisschen in Schutz zu nehmen vor 30 Jahren. Also es gibt sehr glaubwürdige Geheimdienstinformationen, gab es damals, die dann auch später von der Internationalen Atomenergiebehörde bestätigt wurden, dass man sich damals schon in den späten 90ern, in den frühen 2000ern stark Gedanken gemacht hat darüber, wie ein Nuklearwaffenprogramm aussehen könnte in Iran. Man hat zum Beispiel Gefechtsköpfe simuliert. Man hat da geforscht, wie würde man die bauen? Wie wären die angeordnet, die verschiedenen Komponenten und Teile da drin? Also natürlich, ja, da war schon relativ früh klar, damals schon, dass der Iran in eine Richtung geht. Und diese langfristige Lösung, ja, das heißt halt entweder der Iran gibt seine ganzen nuklearen Ambitionen auf, zivil als auch militärisch, weil solange etwas Ziviles da ist,
kann man
militärisch machen. Oder man hat eben einen Politikwechsel im Iran, ein Regime, das glaubwürdig signalisieren kann, dass man das Existenzrecht Israels ansieht.
Ja, und das einmal kurz technisch zu verstehen. Und lass uns die Zeit nehmen, um da einmal ganz kurz einzutauchen. Sie sagen, wir haben da so eine naive Vorstellung davon, dass das ewig lange dauert, wahnsinnig komplex ist und so weiter. Sie sagen, es geht relativ schnell. Eine Atombombe zu bauen, das ist, sagen nicht Sie, der Vergleich stammt, glaube ich, von einem Kollegen, das ist wie bei Olympia die Bronzemedaille anzustreben. Gold sehr schwer, aber Bronze machbar.
Ja, es ist sicherlich ein Stück weit eine Herausforderung. Es ist nicht das Einfachste, aber es ist auch nicht die absolute Glanzleistung. Und das war dieses Zitat tatsächlich, was ich übernommen habe von dem Kollegen. Das stammt von 1994. Also das war schon vor 30, 35 Jahren der Fall. Entsprechend heute erst recht. Aber letztendlich technisch gesehen ist diese Anreicherung, der Prozess ist sehr, sehr gut verstanden. Wir wissen genau, was man braucht. Wir haben auch eine sehr gute Idee darüber, wie man dann dieses Spaltmaterial, dieses angereicherte Uran oder eventuell auch waffenfähiges Plutonium, wie man das anordnet, wie man die Komponenten anordnet, damit man nachher einen nuklearen Gefechtskopf hat. Und dann hat man eben noch die letzte Herausforderung, das Trägersystem. Da ist der Iran sehr, sehr weit. Und jetzt das große Ding ist ja immer diese Breakout-Time. Also wenn sich der Iran politisch morgen tatsächlich entscheidet, eine Atombombe zu beschaffen. Das ist ja immer eine politische Entscheidung. Da können wir ja technisch lange reden, aber letztendlich muss ja das Regime... Ja,
das ist das Interessante, das einmal zu verstehen. Sie sagen, das ist gar nicht die technische Entscheidung. Nein. Das ist nicht die Entscheidung der Ingenieure, es ist eine politische Entscheidung.
Es ist die politische Entscheidung und diese politische Entscheidung, die wird einem natürlich enorm schwer gemacht. Also erstmal, wir haben es ja gesehen an Nordkorea, wir sehen es gerade im Iran, Staaten, die klar nukleare Ambitionen haben, auch was die waffenfähigen nuklearen Ambitionen angeht, die werden international isoliert oder gegebenenfalls auch Ziel eines militärischen Angriffs. Also genau das,
Israel, dann wird man nicht angegriffen und nicht gebeten, das gut kontrollieren zu lassen.
Das war natürlich auch ein Stück weit ein anderer Kontext. Israel, wenn ich mich nicht täusche, war 1964. Da war zum Beispiel auch die ganze Sache mit diesen Sicherungsabkommen. Das hat man noch nicht ganz so ernst genommen. Israel hatte auch einen entscheidenden Partner mit Frankreich zum Beispiel, die sehr entschieden geholfen haben, dabei den Israelis zum Nuklearmacht zu werden.
Aber nochmal ins Hier und Jetzt zurück. Also Sie sagen, technisch geht das? Das ist nicht die Frage. Es ist eine politische Entscheidung, die da getroffen werden muss. Mich würde dennoch noch einmal das Technische interessieren. Also da haben Sie jetzt diese unterirdischen Anlagen. Sie reichern 400 Kilo, 408, 407 Kilo dort an. Jetzt kriegen Sie irgendwie mit, die Amerikaner greifen an. Welche Möglichkeiten haben Sie, das Zeug wegzutransportieren? In welcher Form? Ist das flüssig, gasförmig, fest? Was ist das?
Genau, also dieses Uran, das ist erstmal gasförmig. Das ist sogenanntes Uranhexafluorid. Also gasförmig wird eingespeist in diese Zentrifugen, in diesen Zentrifugen separiert. Man trennt das Uran-235 von dem Uran-238.
Okay.
Uran-235 ist waffenfähig, 238 ist es eben nicht. Und muss auf eine Anreicherungsrate von 90%, sagt man ungefähr, kommen, damit man wirklich gutes, waffenfähiges Uran hatte. Mhm. Ein Kollege hat vorhin gesagt, man kann theoretisch auch mit 60% angereichertem Uran arbeiten. Das Problem ist dann, dass man eine sehr, sehr große Masse braucht. Mhm. Und diese Masse lässt sich dann nicht mehr leicht in einen Gefechtskopf integrieren und dann auf ein Trägermittel setzen.
Aber nochmal, für mich, wie könnte das dann vonstatten gegangen sein? Haben die dann Laster und transportieren das einfach weg?
Wir haben tatsächlich Laster gesehen, also in Isfahan. Da am 12. Juni, da waren Laster vor Ort. Die waren sicherlich da, um die Eingänge zuzuschütten, um die Anlage weiter zu härten vor Angriffen. Die könnten aber theoretisch auch entweder Zentrifugen oder eben tatsächlich dieses Spaltmaterial gasförmig abgeschafft haben. Die werden in Tanks gelagert, können sehr große Tanks sein, können aber auch kleinere sein. Also zum Beispiel beim Scuba Diving, so ein Sauerstofftank, das kann theoretisch auch die gleiche Größe haben. Also man kann es durchaus transportieren mit den Zentrifugen. Ein bisschen schwieriger. Die sind sehr, sehr, sehr sensibel. Deswegen auch ein Grund, warum in Vordau da sicherlich nichts mehr funktioniert. Mhm. Die Erschütterung, die da passiert ist, ist einfach viel zu groß, dass diese Zentrifugen noch wirklich laufen können. Entsprechend, da wäre der Transport schwieriger. Aber der Iran, der hat natürlich weiterhin die Kapazität, das Wissen diese Zentrifugen auch neu zu bauen und kann dann zum Beispiel wieder sagen, ja.
Und das Uran, woher kommt das? Wer liefert das?
Wahrscheinlich weiß ich beim Iran jetzt direkt auch nicht. Entweder der Iran hat ein Uranvorkommen vor Ort oder es wird eben nicht angereichert importiert. Also da gibt es genug Exporteure. Zum Beispiel Kanada ist ein ganz großer Exporteur. Russland ist einer. China meine ich auch. Also ich denke jetzt beim Iran wäre es wahrscheinlich relativ nah, dass das Uran aus Russland kommt. Ja, ich denke jetzt mal nicht, dass es aus Europa kommen wird.
Aber was kann denn da passieren, wenn die jetzt angegriffen werden von wegen Austreten dieses Materials? Das würde mich mal interessieren.
Also radioaktive Strahlung.
Radioaktive Strahlung, genau. Es gab ja bisher die Einordnung, dass es nicht dazu gekommen ist. Wann passiert das und wann passiert das nicht?
Das ist übrigens auch interessant. Also es ist zu keiner radioaktiven Ausstrahlung gekommen, was darauf hindeuten lässt, dass diese Zentrifugen zum Zeit des Angriffs leer waren. Also man hat da tatsächlich dieses Gas entnommen. Aber ja, also wenn jetzt so ein Tank getroffen wird...
Das heißt mit anderen Worten, die waren vorbereitet.
Natürlich waren wir vorbereitet. Also das war ja auch der potenzielle Eingriff der USA, das war ja lange signalisiert. Also wenn die Iraner sich da nicht drauf vorbereitet hätten, dann würde man sich ja wirklich wundern, was die da machen. Genau, also wenn so ein Tank jetzt mit diesem Uran-Hexafluorid getroffen wird, in Sachen Radioaktivität, das ist tatsächlich gar kein so großes Problem. Wenn man nicht direkt daneben steht, dieses Zeug einatmet, dann wird da wahrscheinlich auch nicht sehr viel kontaminiert. Mhm. Tatsächlich ist eher ein Problem, dass dieses Gas reagiert mit der Luftfeuchtigkeit in der Luft und es wird toxisch. Mhm. Also man will einfach nicht in der Nähe sein. Schon, aber es wäre jetzt sicherlich kein neues Tschernobyl oder sonst was. Mhm.
Wir haben, ich glaube, Sie waren es, Frau Hellberg, heute schon mehrfach gehört, geht eigentlich um ein größeres Bild, geht auch um die Palästinenserfrage. Und gab heute diesbezüglich eine sehr interessante Einlassung. Kollegen in der Regie haben das, glaube ich, vorliegen. Der Bundeskanzler hat sich dazu geäußert. Und wir hören mal kurz hin, wie Israel-Kritik heute sich angehört hat.
Über die Zuspitzung um das iranische Nuklearprogramm verlieren wir nicht das größere Bild aus dem Blick. Wir erlauben uns kritisch nachzufragen, welches Ziel Israel im Gazastreifen erreichen will. Und wir mahnen einen menschenwürdigen Umgang mit den Menschen im Gazastreifen an, vor allem mit den Frauen, den Kindern und den Älteren.
Ganz grundsätzlich, Katrin, letzte Frage an dich in Israel. Wie kommt Israel-Kritik aus Deutschland? Wie kommt die an?
Ja, was die Lage in Gaza angeht, steht ein Teil der Bevölkerung eben nicht hinter der Politik von Benjamin Netanyahu. Wir haben immer noch Geiseln, die in Gaza sind. Und das große Problem ist, dass um deren Leben wirklich gefürchtet wird. Das hört sich jetzt vielleicht ein bisschen zynisch an, aber die Israelis, mit denen ich hier rede, denen geht es weniger um das Leid der Palästinenser als um die Frage, wenn dieser Krieg und diese Situation in Gaza so weiter eskaliert, dann wird Benjamin Netanyahu das Leben der noch lebenden Geiseln in den Händen der Hamas und die im Gazastreifen sind, riskieren. Und das sieht man sehr kritisch. Das ist wirklich ein Punkt, wo jetzt alle sagen, er ist doch jetzt sehr weit gekommen mit seiner Politik. Er hat es geschafft, die Amerikaner auf die Seite zu kriegen. Jetzt ist doch eigentlich der Zeitpunkt, wo man dieses Thema Gaza angehen muss. Es gibt dafür bis jetzt noch keine Anzeichen. Mhm. Es schreiben auch Kommentatoren großer israelischer Zeitungen, auch der liberalen Haaretz zum Beispiel, dass eigentlich jetzt bei den Amerikanern auch das Heft ist, dass das Zepter des Handelns in den Händen liegt, dass sie auf Benjamin Netanyahu noch mal Druck ausüben müssen, diese Situation endlich zu deeskalieren und dafür zu sorgen, dass diese humanitäre Katastrophe, die ja immer schlimmer wird, da sterben ja mittlerweile, zumindest wenn ich berichten glauben darf, mehr Menschen beim Kampf um Essen, um Zugang zu Essen zu finden, als wirklich bei tatsächlichen Angriffen. Das ist eine unhaltbare Lage, mit der wir es hier zu tun haben. Und ich glaube, wird das, was jetzt ein wesentlicher Punkt ist, wird diese israelische Regierung diese Situation jetzt angehen?
Du kannst das, glaube ich, nicht sehen, Katrin. Wir sehen hier gerade diese wirklich apokalyptischen Bilder. Auch heute gab es wieder viele Tote.
Also es sind mehr als 400 Menschen umgekommen.
400 Menschen in den letzten
Wochen allein
bei diesen Essenausgaben.
Ja, seitdem, vielleicht muss man das einmal kurz erklären, was da vor sich geht. Also die israelische Regierung hat humanitäre Hilfe zu einer Kriegswaffe gemacht in Gaza, indem sie das aus den Händen der UN und internationaler Hilfsorganisationen genommen hat. Statt 400 Verteilstellen in ganz Gaza gibt es jetzt noch 4 im Süden des Landes. Die sind im Süden des Landes, damit die Menschen in Gaza sich auf den Weg machen dorthin, weil man den Norden wieder einnehmen möchte und dort bleiben möchte. Man möchte den Gazastreifen ethnisch säubern. Das ist ethnische Säuberung. Und diese Gaza Humanitarian Foundation, also diese Stiftung, die ins Leben gerufen wurde, steht unter der Kontrolle der israelischen Armee. Es ist eine Organisation, die dem Sicherheitsestablishment in den USA nahesteht. Der designierte Chef dieser Stiftung ist gar nicht angetreten, weil er gesagt hat, das entspricht nicht humanitären Kriterien. So kann ich nicht arbeiten. Das widerspricht also den Prinzipien, denn humanitäre Hilfe muss neutral sein, sie muss unabhängig sein, sie darf nicht von einer Kriegspartei benutzt werden. Und Israel macht in dem Fall zweierlei, nämlich erstens selbst kontrollieren, wer kriegt Hilfe und wer nicht. Zweitens, man nutzt es als ein Mittel, um diesen Krieg zu beeinflussen, die Menschen in den Süden zu locken. Und drittens erschießt man noch Menschen bei dem Versuch, an Nahrung zu kommen. Mehr als 400 Menschen sind gestorben.
Der Begriff ethnische Säuberung ist gerade gefallen. Darüber müssen wir gleich sprechen.
Ich würde da gerne mal kurz einhaken, weil ich glaube, so kann man die Situation in Gaza nicht beschreiben. Also dem kann ich mich nicht anschließen. Man muss sicherlich das Vorgehen der israelischen Regierung hier verurteilen. Aber sie können nicht außer Acht lassen, dass Gaza in den Händen der Hamas ist und dass die Hamas hier einen wesentlichen Anteil daran hat, dass hier die Verteilung von Lebensmitteln auch nicht vernünftig funktioniert, dass die Zivilbevölkerung hier nicht geschützt ist. Das können wir nicht einfach ausklammern. Das ist nicht alleine Israel ursächlich für diese humanitäre Katastrophe in Gaza verantwortlich, sondern die Bevölkerung im Gazastreifen ist in den Händen einer Terrororganisation, die sie auch als menschliche Schutzschilder benutzt, die es hinnimmt, dass Menschen sterben, die das zu Propagandazwecken missbraucht und die auch überhaupt gar kein Interesse daran hat, dass Menschen hier Lebensmittel erhalten. Das hat die israelische Regierung ja zu Recht auch immer wieder als Vorwurf eingebracht, dass die Lebensmittel auch gar nicht bei den Menschen immer landen, weil die Hamas das kontrolliert.
Da würde ich gerne, wir sind uns völlig einig bei einer Einordnung der Hamas und was für ein furchtbares Regime das für die Menschen in Gaza ist, auch schon vorher war. Es gab übrigens auch mal Demonstrationen gegen die Hamas vor dem 7. Oktober. Was nicht stimmt und was wirklich alle humanitären Organisationen und die UN-Organisationen auch so bestätigt haben, ist, dass die Hamas nicht die humanitäre Hilfe in großem Stil veruntreut. Diejenigen, die diese humanitären Konvois plündern, ist eine Gruppe im Süden des Landes, Abu Shabab, das ist ein Stamm, das sind kriminelle Banden, die damit Geschäfte machen, das israelische Militär gewähren lässt. Sie haben sie sogar in der letzten Zeit bewaffnet als ein Gegengewicht der Hamas. Das wird massiv kritisiert in Israel. Frau Eigendorf kennt bestimmt diese Presseberichte. Das ist ein gefährliches Spiel, das Netanyahu dort spielt. Also der Vorwurf, dass die Hamas verhindern würde, natürlich zweigen die bestimmt Dinge für sich ab. Aber es ist nicht richtig, dass die Hamas die ganze humanitäre Hilfe für sich beanspruchen würde und dann nichts bei den Menschen ankommt. Fragen Sie die neuen deutschen Hilfsorganisationen, die neulich vor dem Auswärtigen Amt demonstriert haben. Fragen Sie die UN-Organisationen. Keiner bestätigt das. Das ist wirklich Propaganda der israelischen Regierung an diesem Punkt.
Es ist allein deswegen so schwierig, weil ich mir gerade in der Sekunde klar wird, wenn wir hier darüber sprechen, Katrin, ich meine, du stehst wenige Kilometer von dort entfernt. Und es ist eigentlich auch ein Skandal, dass jemand wie du, der so viel in Kriegsgebieten unterwegs war, keinen Zugang hat. Es würde so unendlich viel helfen, wenn jemand wie du einfach reingehen könnte, um objektiv zu berichten, was da tatsächlich ist. Dass das nicht möglich ist, dass das offenbar politisch nicht gewollt ist, erzählt ja auch sehr, sehr viel über das, was da passiert. Wird gerne Elmar zum Schluss noch fragen, Trump, der sich da, wie soll man sagen, ich glaube, die Kollegen vom Spiegel haben es heute so beschrieben, fast als Friedensengel inszenieren will. Wie glaubwürdig ist das und kann das gelingen am Ende?
Ja, ich schreibe mal über das, was ich jetzt sage, Kommentar oben drüber, weil Donald Trump, ich glaube, das ist unzweifelhaft, ist immer auf den besten Deal aus und auf den Quick Win. Also etwas vorweisen zu können, möglichst schnell als Sieg, als Erfolg, den er sich auf die Fahne schreiben kann. Aber Welt ist komplizierter und Welt braucht einen Plan. Also sowohl die Konflikte dieser Welt als auch alle anderen Probleme, die wir so haben. Und der Plan ist mir jedenfalls nicht ersichtlich in diesem Weißen Haus. Das führt dazu, dass der klarste Quick Win, und ich sage das ein bisschen sarkastisch, ist, dass er jetzt den größten Flaggenmast der Welt vor einem Regierungsgebäude oder vor dem Regierungssitz hat, verglichen mit allen anderen Ländern. Einen Flaggenmast vorne und einen hinten. Das ist ein Quick Win. Aber alles andere hat er momentan nicht unter Kontrolle. Und das, glaube ich, ist illustriert durch die Frustration, die er da heute Morgen am Weißen Haus rausgelassen hat.
Aber zumindest, und an dem Punkt, finde ich, muss man ihn dann auch mal loben, ist er für mich über all die Wochen hinweg erkennbar jemand, der wirklich Interesse hat an Frieden. Zumindest hat er kein Interesse an Krieg. Und vielleicht ist das ein bisschen, worauf man sich in dem Zusammenhang bei einigen kann. Das nehme ich ihm zumindest ab.
Nicht mehr. Das ist ein Riesenfehler. Trump hängt da auf der falschen Seite.
Das ist noch mal was anderes. Aber er ist ein amerikanischer Präsident, der offenbar nicht das Interesse daran hat, immer weiter Amerikaner in aller Herren Länder zu schicken.
Weil er Geschäfte
und neue Kriege anzusetzen. Genau. Es geht eher um Geschäfte. Das ist sozusagen,
ich will nur das Thema ethnische Säuberung zurückweisen.
Genau, machen wir gleich. Danke euch beiden ganz herzlich. Katrin und Elmar, wir hören und sehen uns in den nächsten Tagen. Alles Gute euch. Frau Helberg, Sie haben gerade den Begriff der ethnischen Säuberung hier eingeführt. Darüber sollten wir noch reden. Ich würde aber vorher, Herr Kiesewetter, Sie gerne noch was anderes fragen. Wir haben das gerade gesehen, diesen Satz heute von Friedrich Merz. Ich lese Ihnen den noch mal vor. Wir mahnen einen menschenwürdigen Umgang mit den Menschen im Gazastreifen an, vor allen Dingen mit Frauen, Kindern und Älteren. Ist das sozusagen das Härteste, was dieser deutschen Regierung einfällt angesichts dieser Bilder?
Ich glaube, es ist sehr klar, dass wir hier keine Täter-Opfer-Umkehr machen. Und das macht Friedrich Merz auch nicht. Ich wäre heute aus Israel zurückgekommen.
Das war nicht die Frage.
Ja, aber Ihre Frage akzeptiere ich so auch nicht. Ich will nur deutlich machen. Ich will nur deutlich machen, wir wollen, dass die israelische Regierung endlich eine Lösung findet. Es ist Netanyahu, der keinen Koalitionspartner findet, außer Rechtsextremisten und Ultraorthodoxe. Und dieser Netanyahu schafft es nicht, die Siedlerbewegung im Westjordanland einzudämmen. Und dieser Netanyahu schafft es nicht, ich selber durfte auch nie in den Gazastreifen reisen, ihn zu öffnen für kritische Politiker aus dem Westen oder für Journalisten, die aufklären. Das muss man schon deutlich machen. Es gab Ausnahmen, das ging. Und wir als Deutschland haben nicht nur aus der historischen Zeit eine Verantwortung, sondern Friedrich Merz hat sehr klar angesprochen, dass das jetzt auch eine Chance ist für Israel. Warum? Netanyahu ist doch ein leichtes jetzt zu sagen. Syrien Systemwechsel. Iran auf 3 Jahre Nuklearfähigkeiten verzögert. Ich gehe jetzt auf die Palästinenser zu und sage, pass mal auf, gib die restlichen Geiseln raus und wir öffnen für internationale Hilfsorganisationen den Gazastreifen. Es ist ja Israel, das den Gazastreifen nicht öffnet.
Während diese Bilder noch mal hier laufen.
Ich kenne die Bilder.
Herr Kiesewetter, ja, noch mal, die Formulierung. Vielleicht kriegen Sie eine andere Bedeutung, eine andere Wucht, wenn ich Ihnen das noch mal vorlese. Wir mahnen einen menschenwürdigen Umgang mit den Menschen in Gaza an.
Ja, wir hatten das verursacht. Also, das hat die Hamas verursacht.
Das ist nicht meine Frage.
Ja, aber immer Ursache und Wirkung anschauen. Und ein menschenwürdiger Umgang, ich glaube,
Entschuldigung,
was erwarten Sie denn? Der Bundeskanzler, hat sehr deutlich Israel schon vor 2 Wochen kritisiert im Umgang mit Gaza. Der Bundeskanzler hat aber auch deutlich gemacht, dass Israel unter einem entsprechenden Druck steht. Und dieser Druck ist ja klar die nukleare Bedrohung, die Terrorbedrohung.
Es gibt keine nukleare Bedrohung aus dem Gazastreifen.
Natürlich nicht, sondern eine Terrorbedrohung mit der Unterstützung des Iran. Nämlich der Angriff der Hamas am 7. Oktober.
Terrorbedrohung aus dem Gazastreifen.
Und jetzt muss Israel umschalten. sagen Israel, Sie? Ja, Israel also. Muss umschalten. Und als ich vor einem Jahr an der Herzliya-Konferenz war, ist diese Organisation, dieses Treffen gesprengt worden durch Familienangehörige, die gesagt haben, ihr setzt die falschen Prioritäten. Und die israelische Regierung setzt nicht die richtigen Prioritäten. Sie hätte zuerst auf die Geiselbefreiung setzen müssen und dann auf die Bekämpfung. Israel wollte alles auf einmal. Und das produziert solche Bilder.
Nochmal, die Sprache. Ich höre immer wieder so Begriffe, hinter dem man sich, ich will jetzt nicht sagen versteckt, ich verstehe die Schwierigkeit der Situation. Dilemma.
Es ist kein Dilemma.
Exakt.
Es ist kein Dilemma.
Menschen in Deutschland haben eine Regierung gewählt und diese Regierung hat eine Verantwortung. Und ist es zu viel verlangt, wenn wir erwarten, dass eine zuständige Regierung, die verantwortlich ist, die Waffen liefert nach Israel, dass die angesichts dieser Bilder eine andere Sprache findet, als so komisch ausbalancierte Begriffe wie Dilemma, so nach dem Motto, können wir nicht viel dagegen tun.
Merz sprach nicht von Dilemma.
Merz sprach, wir mahnen einen menschenwürdigen Umgang mit den Menschen in Gaza an. Wir mahnen an.
Ja, ist aber kein Dilemma.
Und in dem Zusammenhang das Wort menschenwürdig. Ist das die richtige Vokabel dafür?
Ich halte es für richtig, ja.
Menschenwürdig.
Es ist ja kein menschenwürdiger Umgang. Das haben Sie ja selbst auch gesehen und das haben Sie auch gezeigt. Nur die Frage ist, wie gehen wir mit Israel in der Frage um? Hinter den Kulissen finden sehr viele Gespräche und Telefonate statt. Wir müssen aber deutlich machen, es ist Täter-Opfer-Umkehr, denn die Hamas nimmt die 2 Millionen im Gazastreifen zur Geisel. Ich habe unlängst gesagt, der Gazastreifen muss von der Hamas befreit werden. Die Hamas muss in ihrer Existenz beseitigt werden.
Koste es, was es wolle.
Das ist die israelische These. Die deutsche These ist das nicht.
Ich muss Sie mal daran erinnern.
Die deutsche These ist
derselbe das nicht. Friedrich Merz hat kürzlich bei einem Angriff der Russen in der Ukraine sehr, sehr klare Worte gefunden. Er sprach nicht von schweren Kriegsverbrechen, er sprach von schwersten Kriegsverbrechen.
Moment, das ist Täter-Opfer-Umkehr.
Heute mahnen wir einen menschenwürdigen Umgang an.
Israel greift nicht den Gazastreifen an, sondern die Hamas hat Israel angegriffen. Nein, ich sage das sehr offen. Ich stehe hier ganz klar auf der Seite Israels. Die Hamas hat Israel angegriffen und Israel hat überreagiert, hat furchtbar reagiert.
Überreagiert.
Aber Israel hat reagiert. Und Israel hat nicht von sich aus den Angriff begonnen. Und das ist eine Sache, die
rechtfertigt das alles?
Das rechtfertigt das. Aus meiner Sicht rechtfertigt das.
Ist Hamas und Gazastreifen, das ist alles das Gleiche. Das ist für Sie identisch.
Für mich hat die Hamas den Gazastreifen in Geiselhaft genommen.
Das ist was anderes.
Ja.
Und das heißt, diese Leute waren vorher schon in gewisser Weise in Geiselhaft.
Nimmt die Vernichtung der 2 Millionen Einwohner in Kauf.
Und diese Geiseln darf man dann auf die Art und Weise behandeln, um nicht zu sagen umzubringen?
Nein, wir hätten andere Schwerpunkte gesetzt. Zuerst die Befreiung der Geiseln. Und dann den politischen Prozess. Aber das, was jetzt eben passiert ist, Israel hat alles zugleich gemacht.
Ich habe noch eine Frage.
Mit einer Reihe von Fehlern.
Ja, eine Reihe von Fehlern. Okay. Das Wort Kriegsverbrechen geht Ihnen nicht über die Lippen zusammen?
Nein, das geht bei mir nicht, weil die Kriegsverbrechen von der Hamas ausgingen.
Und das eine schließt ja das andere nicht
sehr
aus.
Deutlich. Und ich will noch Ihnen einmal widersprechen. Russland hat den Krieg gegen die Ukraine begonnen und das war das Kriegsverbrechen. Die Hamas hat den Krieg gegen Israel begonnen. Die Reaktion der Ukraine ist vergleichsweise verhalten zu dem, was Israel mit der Hamas macht. Da bin ich bei Ihnen. Die Verhältnismäßigkeit inzwischen ist mit einem großen Fragezeichen zu versehen.
Wir beide hatten hier mal ein Gespräch, Herr Kiesewetter. Das ist mir lange durch den Kopf gegangen. Sie haben damals gesagt, es ist eigentlich okay, wenn für den Tod eines Hamas-Führers oder Hamas-Kämpfers 30 bis 40 andere sterben.
Das war eine Einschätzung, die auf internationalen Verhältnismäßigkeiten beruht.
Und würden Sie das heute noch so sagen?
Ich stehe zu dem, was ich da gesagt habe. Die Verhältnismäßigkeit.
Das heißt, du erwischt einen und dann sind 30, 40 andere Frauen, Kinder, Menschen, die nichts mit der Hamas zu tun haben, der Kollateralschaden?
Ich will es hier sehr deutlich sagen.
Nee, darf ich das einmal verstehen?
Ja, genau.
Ist das so?
Die Hamas provoziert diese Schäden, indem sie in UNO-Gebäuden, in Schulen, in kirchlichen Einrichtungen, in Krankenhäusern ihre Hauptquartiere einrichtet und bewusst diese Gewalt nutzt, um dann selber die Hamas als Täter diese Bevölkerung in Geiselhaft zu nehmen.
In aller Furchtbarkeit
müssen wir das ansprechen.
Wenn das Geiseln sind, bringen sie Geiseln um. Ist das nochmal für mich, damit ich es einmal klar habe, auch völkerrechtlich, zu dem wir, gerade wir Deutschen, uns verpflichtet haben, dass wir entscheidend mitgestaltet haben, dass für uns wichtig ist, dass wir immer wieder anmahnen. Ich kenne so gut wie keinen Völkerrechtler, der Ihnen nicht sagt, das sind Kriegsverbrechen, die da passieren.
Es gibt eine Reihe von Völkerrechtlern.
Gibt es dort Kriegsverbrechen?
Natürlich gibt es dort Kriegsverbrechen. Aber es geht um Ursache und Wirkung.
Und muss man das dann einmal deutlich aussprechen?
Natürlich.
Oder sagt man dann, wir mahnen an den menschenwürdigen Umgang an?
Israel ist ein Rechtsstaat. Und es gibt Dutzende
Soldaten.
Sind
wir ein Rechtsstaat?
Natürlich. Es gibt Dutzende, Moment. Es gibt Dutzende israelische Soldaten, die vor Gericht gestellt werden, weil sie der Verhältnismäßigkeit nicht entsprochen haben. Es gibt aber auch eine ganze Reihe von Bildern, wo den Israelis Taten in die Schuhe geschoben werden, die nachweislich von der Hamas getan
werden. Krieg ist schmutzig.
Ja, ich will das sehr deutlich ansprechen. Und hier zu unterscheiden, ist extrem schwer aus den warmen Sesseln des spätfrühsommerlichen Deutschlands. Also es ist eine Gewissensfrage. Und ich bin froh, dass der Bundeskanzler es so thematisiert hat. Und dass er es thematisiert hat, das ist auch neu.
Darf ich mal ganz kurz dieser wirklich Zusammenfassung von israelischer Propaganda in ein paar Punkten widersprechen?
Ich mache keine israelische Propaganda.
Das,
Frau Hellberg, das weise ich zurück.
Sie machen
Propaganda für den Iran.
Das
sage ich auch nicht.
Nein,
ich mache keine Propaganda für Israel.
Das iranische Regime verteidigt hier niemand. Und ich habe das nie getan.
Ja. Und das, ich verteidige nicht...
Ich würde einfach gerne Fakten noch mal dagegen halten. Was Israel in Gaza bekämpft, ist nicht die Hamas, sondern sie bestraft kollektiv sämtliche Bewohner im Gazastreifen mit diesen militärischen Operationen. Denn was sie gemacht haben, darf ich das einmal ausführen. Denn was Israel gemacht hat in den letzten 20 Monaten, ist palästinensische Existenz zu zerstören. Das hat man getan, indem man das gesamte Bildungssystem zerbombt hat, jede Universität, sehr viele Schulen. Man hat landwirtschaftliche Nutzflächen angegriffen und damit die Nahrungsmittelversorgung eingeschränkt. Man hat von 36 Krankenhäusern 19 funktionsunfähig oder nur bedingt funktionsfähig gebombt. Im Übrigen ist unter diesen Krankenhäusern auch keine Hamas-Kommandozentrale gefunden worden. Israel selbst hat übrigens verzichtet, im Norden des Gazastreifens das überhaupt zu behaupten, weil sie wissen, sie können ohnehin machen, was sie wollen. Bei 2 Krankenhäusern hat man nicht mal behauptet, dass irgendeine Hamas-Infrastruktur darunter gewesen wäre. Wenn Sie den internationalen Ärzten zuhören, die Gaza verlassen. Wir haben jetzt mehrere internationale Ärzte, die immer wieder darüber sprechen, wer begegnet ihnen in diesen Krankenhäusern, wie ist die Lage vor Ort. Die behandeln in allererster Linie Kinder. In Gaza sind 15.600 Kinder getötet worden von der israelischen Armee. Das sind nur die namentlich bekannten, identifizierten Leichname von Kindern. Das sind statistisch jeden Tag 26 Kinder. Israel tötet jeden Tag im Gazastreifen eine Schulklasse. Das ist keine Selbstverteidigung gegen die Hamas. Die Hamas ist eine furchtbare Organisation, die wollen wir alle zerstören, entmachten. Aber das gelingt nicht nur mit militärischen Mitteln. Und das, was Israel macht, ist etwas ganz anderes, denn man hat einen anderen Plan. Man möchte gar nicht die Hamas nur zerstören, sondern man möchte in Wirklichkeit dieses Gebiet wieder besiedeln und annektieren. Und das ist kein geheimer Plan. Das ist das, was die Mitglieder dieser Regierung formulieren. Es gibt jetzt eine Abteilung im Außenministerium.
Ja,
die dominieren diese Politik.
Da müssen wir ja politisch handeln.
Das sind die Kriegsführung in Gaza bestimmen seit 20 Monaten. Und deswegen sprechen, Entschuldigung, ein letztes Wort. Deswegen sprechen die meisten Holocaust-Forscher, Genozid-Forscher sprechen davon, dass es sehr plausibel ist, dass da inzwischen ein Genozid stattfindet, ein Völkermord. Ich möchte das nur mal aufführen, weil inzwischen sehr viele Völkerrechtler, internationale Experten da ihre Meinung geändert haben. Und ein letzter Satz. Sie regieren gerade dieses Land. Mehr als 70% der Deutschen finden das übrigens auch irgendwie, dass da was dran ist an dem Genozidvorwurf. Und mehr als 60% sind gegen die Unterstützung und gegen dieses israelische Vorgehen in Gaza. Wenn Sie also wirklich mal eine Politik machen wollen, die dem entspricht, was sich die Menschen in Deutschland wünschen, müssten Sie mindestens eine andere Wortwahl bemühen und eigentlich auch Maßnahmen ergreifen. Denn Mahnen führt seit 20 Monaten zu gar nichts gegenüber dieser Regierung.
Ich bin in einer Sache mit Ihnen einig. Das ist die Art dieser Regierung. Und die israelische Bevölkerung, die ungeheuer gespalten ist, sieht auch ein, dass sie sich zu lange in den letzten Jahren von Wahlen ferngehalten haben. Und nur so kam ja diese furchtbare, in Teilen furchtbare Regierung zustande. Aber auf der anderen Seite sollten wir nicht dem Narrativ der Hamas verfallen, die bewusst diese Provokation macht.
Ja, aber die
Hamas schafft diese Fakten mit.
Sie können
mit.
Nicht jeden Tag
die
eine Schulklasse Kinder töten und sagen, die Hamas ist schuld. Ja, es tut mir
natürlich
leid.
Natürlich ist die
Hamas
schuld.
Übrigens mit gezielten Schüssen in den Kopf und in den Brustbereich. So werden die Leichname von Kindern eingeliefert in den Krankenhäusern von Gaza. Das ist keine Selbstverteidigung und da hat auch nicht mehr die Hamas schuld.
Also ich teile das nicht. Und ich möchte auch ausdrücklich sagen, Wir müssen das Ganze aufarbeiten, völlig klar. Und wir haben auch.
Wir müssen erstmal diesen Krieg beenden, um Menschenleben zu schützen.
Wir beenden den Krieg überhaupt nicht.
Ja, nein, wir müssen dazu beitragen, dass Israel das stoppt. Ja, da können wir Druck erhöhen.
Dann kann Israel diesen Krieg beenden, und das wird es auch. Und entscheidend ist, dass die israelische Bevölkerung alles tut, dass Verbrechen, wenn sie stattgefunden haben, aufgeklärt werden. Und ich sage noch einmal, es sind Dutzende israelische Soldaten, die vor Gericht stehen. Und es
keiner
sind auch eine
ist
Reihe
bisher, das stimmt einfach nicht, auch dieses Narrativ.
Natürlich.
Nein, keiner ist bisher verurteilt worden.
Nur weil es Gerichtsprozesse sind, es machen doch keine Standgerichte.
Es gibt inzwischen
also
mehr israelische
Israel ist ein Rechtsstaat. Ja.
Also dann lesen Sie sich mal die Berichte durch.
Natürlich.
von israelischen Menschenrechtsorganisationen zum Verhalten der israelischen Armee. Warum weigern sich immer mehr Reservisten in Israel für diese Armee zu dienen? Warum? Weil sie Kriegsverbrechen selbst filmen. Die filmen sich bei den Kriegsverbrechen. Die muss man gar nicht heimlich suchen und aufarbeiten. Die finden statt vor den Augen der Welt. Und deswegen weigern sich. Und
noch ein letzter Satz. Deswegen finden ja die Prozesse statt.
Nein, aber Herr Kiesewetter, es ist niemand verurteilt worden bisher für diese Verbrechen.
Ja, weil die Prozesse dauern.
Und wissen Sie, was mir,
es geht um Bestandsaufnahmen und Beweisaufnahmen.
Nee, wissen Sie, was mir richtig zu denken gibt? Wenn ehemalige Shin Bet-Chefs und ehemalige israelische Armee-Chefs das massiv kritisieren, was da passiert, weil sie sagen, diese Besatzung, dieses Vorgehen, das zerstört unser Land, das zerstört unsere Demokratie. Die größte Gefahr für Israel kommt von innen, nicht mehr von außen.
Und das stärkt ja auch das Gewaltpotenzial, das Frau Eigendorf vorhin ansprach.
Genau.
Ich hab noch eine letzte Frage, Herr Kiesewetter, an Sie. Die Weltgesundheitsorganisation sagt, da entfaltet sich gerade eine der schlimmsten Hungerkrisen in Echtzeit. Sie würden dem wahrscheinlich auch nicht widersprechen. Und dazu gibt es dann so Sätze von israelischen Politikern, die einen aufrechten Christdemokraten wie Sie irgendwie frösteln lassen müssen. Man müsse aus praktischen und diplomatischen Gründen Hunger vermeiden. Einige Verbündete würden Bilder massenhaften Verhungerns nicht tolerieren. Zitat Ende. Benjamin Netanyahu. Sie kennen den Satz. Oder Smotrich, der Finanzminister, einer dieser Rechtsradikalen, von denen Sie gerade reden. Man sollte hier keine halben Sachen machen. Totale Zerstörung, Vernichtung. Ein Abgeordneter der Likud-Partei. Gaza sollte ganz ausgelöscht werden. Zerstören, zerschlagen, Kopf kürzer machen, auslöschen, zerquetschen, verbrennen, grausam sein, bestrafen, verwüsten, protestieren, vernichten. Ben-Gvir, der zweite Rechtsaußen, der in dieser Regierung sitzt. Und Moshe Feigling, Likud-Partei. Jedes Kind, jedes Baby in Gaza ist der Feind. Es sollte kein einziges Kind mehr in Gaza übrig bleiben. Und dann sagen wir mahnen ein bisschen Menschenwürde an. Und wenn ich Außenminister sprechen höre, dann sind die empört, maximal äußerst empört oder wirklich sehr, sehr empört. Ist das die richtige Sprache, die wir da finden für eine deutsche Öffentlichkeit?
Wenigstens haben wir eine neue Sprache gefunden. Es ist erstmalig gewesen, dass der Bundeskanzler so klar vor 2 Wochen und heute, ich war dabei im Plenum, Israel
vor 2 Wochen sehr deutlicher als jetzt.
Ja. Entscheidend ist, dass wir endlich eine europäische Position finden und dass wir sicherlich die Fehler ansprechen. Aber ich sage noch einmal, die Israelis haben eine Regierung gewählt, die keine anderen Partner gefunden hat als ultraorthodoxe Rechtsextremisten. Und Netanyahu steht mit einem Fuß im Gefängnis. Wenn er nicht mehr im Amt ist, wird er genauso ins Gefängnis gehen müssen wie Olmert früher, der allerdings wegen ganz anderen Tätigkeiten in Haft musste. Israel ist ein Rechtsstaat. Und es wird jetzt sehr nach diesem Krieg...
Das heißt, Sie sagen mit anderen Worten, da wird Krieg weitergeführt, weil man ansonsten möglicherweise im Knast sitzt?
Es muss nach diesem Krieg eine Aufarbeitung stattfinden.
Okay.
Und wir haben in Deutschland das selber sehr hart erlebt in bestimmten Zeiten. Aber das muss Israel aus eigener Kraft schaffen.
Okay.
Und da müssen wir an der Seite Israels stehen und nicht zur Spaltung dieses Landes noch beitragen.
Praktisch formuliert könnte zum Beispiel die Europäische Union das Assoziierungsabkommen mal aussetzen. Da gibt es einen Artikel 2. Das heißt, die Partner für Assoziierungsabkommen müssen sich an Menschenrechte halten oder an die Menschenrechte respektieren. Das sind die Forderungen einiger europäischer Staaten. Frankreich. Deutschland bremst. Das wäre eine Möglichkeit. Man könnte auch Sanktionen verhängen gegen Vertreter dieser Regierung. Mhm. Das wäre eine weitere Maßnahme. Und auch da bremst Deutschland. Das heißt, ein erster Schritt wäre, sich der EU-Position anzuschließen und nicht weiter zu verhindern, dass der Druck wächst auf diese Regierung.
Also, danke Ihnen sehr, dass Sie sich dieser nicht einfachen Diskussion gestellt haben. Das war's für heute. Jetzt die Kollegen vom Heute-Journal Update und wir sind morgen wieder für Sie da. Bis dahin. Dankeschön. Tschüss.